Black FM.
Hallo und herzlich willkommen zu Volume 106 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Wir befinden uns mitten in der Europameisterschaft. Das heißt aber nicht, dass bei der schwarz-weißen Seite des Fußballs alles stillsteht. Die Transferzeit hat zwar noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen, das eine oder andere gibt es aber auch jetzt schon zu besprechen. Andreas Schicker hat uns dazu ein bisschen was erzählt und das eine andere Thema haben wir mit ihm auch wälzen dürfen. Ihr werdet es in dieser Sendung hören. Dann haben wir noch einen alten Bekannten angerufen, der uns kurz erklärt hat, warum er welche Entscheidungen für seine Zukunft jetzt getroffen hat. Und wir kommen natürlich auch dieses Mal am Thema Stadion nicht vorbei. Wir haben uns erkundigt, wie es mit den Sicherheitsmaßnahmen und den dafür nötigen Umbauarbeiten für die kommende Saison denn so ausschaut. Wer ist wir in dieser Folge von Folge 106 von Black FM? Sind das unser 12-Meter-Kolumnist und Autor des Buches 111 Gründe, den SK Sturm zu lieben. Und er sitzt in Wien, Meidling. Servus, Jürgen Bucher.
Hallo, Frank Wonisch.
Ja, danke, dass du mich auch schon vorgestellt hast. Und dann hätten wir die Nettigkeiten auch schon erledigt und starten sofort hinein in diesen Querpass, respektive Volume 106 von
Black FM.
Auch dieser Querpass kann natürlich nicht ohne die allseits beliebten, berühmten und berüchtigten Shoutouts vonstatten gehen. Jürgen, möchtest du beginnen?
Ja, wir haben einige. Das erste ist ein trauriges. Der Sturmretter ist gestorben am 20. Juni. Hans Fedel war schon länger krank, das hat man gewusst, aber jetzt ist er endgültig mit 73 Jahren eingeschlafen, hat sein Double noch erleben dürfen für seinen Herzensverein, was ihm, glaube ich, alle vergönnt haben, hat ihn angeblich auch sehr gefreut, was man so gehört hat, aber jetzt ging es mit dem Retter zu Ende.
Ja, er möge in Frieden ruhen, wir haben ihm alle unglaublich viel zu verdanken, nicht zuletzt, dass wir ein Double erleben durften. Wahrscheinlich. Gut, ein positiveres Shoutout hätten wir auch anzubieten. Das kommt diesmal von den Sturmdamen. Wir vermelden Neuzugang. Elisabeth Brandl, 23 Jahre alt, Defensivspielerin. Sie stößt zu uns aus Neulenkbach. Weiß nicht, wie lange man an diesem Transfer schon gearbeitet hat. Wenn man die Vita der Dame anschaut, da hat man schon verhältnismäßig viel Erfahrung mit 23 Jahren im österreichischen Damen-Bundesliga-Fußball. Und sicher eine veritable Verstärkung für die Defensive unseres Damenteams, kann sich das sagen und freuen.
Herzlich willkommen und einer bleibt, nämlich der Nikolas Dosic, verlängert bei der Zweier, bei Sturm 2, erst letzte Saison gekommen, gefällt ihm offenbar hier in Graz und verlängert bei Jürgen Säumel und wird möglicherweise eins der Backbones dieser Zweiermannschaft für die nächste Saison sein.
Trainiert derzeit mit der Einser mit, zum einen, weil tut er öfter und zum anderen, dem Chris Ilzer fehlen halt noch ein paar für ein ordentliches Mannschaftstraining, weil er noch ein paar bei dieser EM herumkreuchen und fleuchen. Ja, dann gibt es noch was durchaus Positives zu vermelden. Die Leihe von Brian Teixeira wird noch um ein Jahr verlängert. Er bleibt im Osten Deutschlands, genauer gesagt in Magdeburg. Kleine Mitteilung an ein Kleinformat, nein, nicht in Augsburg, in Magdeburg bleibt er. Die Magdeburger haben sich auch eine Kaufoption diesmal gesichert. Klingt danach, dass man nach Ablauf der einjährigen Leihe die Verpflichtung von Sturm, die bei uns jetzt nicht so hundertprozentig eingeschlagen hat, vielleicht auch wieder, wie sagt man das, weiterreichen kann.
Es mag sein und dort spielt er gut, was man so hört.
Ja, grundsätzlich hat er bei uns dann und wann auch gut gespielt. Ich meine, er hat ein ganz wichtiges David-Tor für uns erzielt.
Ja, aber das ist das Einzige, was mir jetzt eingefallen wird. Aber wie auch immer.
Genau, es ist das Einzige, was mir einfällt, aber wie es auch sei. Genau.
Nächstes Geschäft mit einem anderen Club, Wesel Demaku, verlässt den SK Sturm jetzt endgültig und bleibt fix zusammen mit dem SCR Altach, wo er schon hinverliehen war. Also das frühere Backbone unserer Zweier wird jetzt Bundesliga im Ländle spielen. Wir wünschen alles Gute. War bei Sturm eigentlich immer ein cooler Typ. Hat nicht ganz gereicht für die Einser. Also alles Gute beim neuen Versuch.
Und dann haben wir da noch den Cup-Termin stehen, weil der jetzt feststeht. Das letzte Mal war das ja noch offen. Wir wussten schon, dass es der Kremser SC wird. Und jetzt wissen wir, dass es der 27.07. ist, 18.15 Uhr im Sepp-Doll-Stadion, war ja noch nie gehört, zu Krems.
Oder in FS1 im Fernsehen.
FS1, ja, also hat der ORF die Cup-Rechte abbekommen.
Teile davon zumindest, ja, also die Rapid- und Sturmspiele sind jedenfalls im ORF, der ÖFB-TV macht, glaube ich, den Rest.
Okay, also Salzburg läuft im ÖFB-TV.
Ja, wahrscheinlich. Aufgrund von weniger Attraktivität für Hauptabendprogramm im ORF wird es dort laufen. Stadion in Krems angeblich, hat auch die Fanszene gepostet. Sehr groß, sehr traditionsreich und sehr cool für eine Auswärtsfahrt. Also ich glaube, da werden wir anreisen.
Also Sie haben sich, glaube ich, seit den Zeiten des Kremser SCs in der ersten Liga wahrscheinlich nur instand gehalten, das Ding. Aber ja, war schon immer hatte den Namen Stadion schon verdient. Ist nicht so. Ja, das war's mit den Shoutouts. Zumindest glauben wir, dass wir nichts vergessen haben, was wir schauten müssten. Kleiner zeitlicher Disclaimer. Heute ist Montag, der 25. Juni am Abend, wo wir aufnehmen. Gerade hinter uns liegt das Spiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen Holland. Nur damit ihr wisst, wann wir ungefähr hier aufnehmen. Also falls in den nächsten eineinhalb, zwei Tagen bis zur Veröffentlichung was passiert, tut uns leid, wenn wir das noch nicht outschauten konnten.
Genau. Wir kommen zu unserem ersten Programmpunkt, wenn man so schön sagt, oder?
Ja, sehr schön.
Dem alten Bekannten, den du schon anmoderiert hast.
Ja, genau.
Wir haben mit Jakob Janscher telefoniert, der aus Hongkong zurückgekehrt ist. Der ist jetzt zurückgekehrt und hat gleich auch einen Vertrag unterschrieben, und zwar nicht bei Sturm und auch nicht bei Sturm 2, sondern beim ASK Voitsberg, der einen alten Bekannten von Sturm natürlich als Chefe hat, nämlich den Michael Münzer, der dort federführend aktiv ist, vor allem mit seinem Geld, und dort versucht, was auf die Beine zu stellen. Und wir haben den Jakob angerufen, haben ihn kurz noch einmal retrospektiv zu seinem Hongkong-Abenteuer befragt, die Gründe für die doch verfrühte Rückkehr erfragt, weil er wollte eigentlich 2 Jahre bleiben, ist nach einem Jahr zurückgekehrt, und wollen wissen, wie es ihm in Voitsberg dann so gehen soll und was er dort für Ziele hat und wie das alles so geplant ist in seiner weiteren fußballerischen Karriere. Wir hören uns das jetzt an. Hallo Jakob, herzlich willkommen zurück aus Fernost. Blick mal kurz zurück, wie war für dich dein Abenteuer in Hongkong?
Ja, ich glaube, es ist im Nachhinein durchaus positiv. Ich meine, wir sind ja alle, also die ganze Familie ist schon sehr, sehr positiv angereist nach Hongkong. Und es hat sich absolut bestätigt. Also es war ein cooles Jahr, wo wir sehr viel erlebt haben, jetzt als Familie sehr viel erlebt haben. Auch ich persönlich als Fußballer viel erlebt habe, viel gesehen habe. Also wir waren, oder ich zumindest, in 6 verschiedenen Ländern unterwegs jetzt in diesen 11 Monaten. Also da hast du dann kulturell auch ein bisschen was gesehen. Also das war jetzt, wie gesagt, eigentlich eine ganz coole Sache, und wir haben wirklich als Familie einiges erlebt dürfen.
Wenn du zurückschaust, fußballerisch, was waren deine Highlights dort? Man kriegt ja diese Liga da nur wirklich mit viel Suchen genauer mit, was da passiert. Was war für die fußballerisch das Highlight oder die Highlights?
Also ich glaube, die Highlights waren schon sicherlich hier die Champions League-Spiele, weil das halt schon jetzt auch gerade im asiatischen Bereich dann auch ganz cool ist. Ganz cool deswegen, weil du ja viele verschiedene Sachen siehst. Wir waren in Thailand unterwegs, in Südkorea und in Singapur, was das ein bisschen unterscheidet zu Europa ist. Die Entfernungen natürlich, und da fliegst du halt, wenn du am Mittwoch spielst, dann halt schon mal vielleicht am Samstag oder Sonntag, also 3 Tage vor dem Spiel dorthin, bleibst dann auch noch 2 Tage länger. Das heißt, es ergibt sich dann dementsprechend auch die Möglichkeit, dass du hinterher oder vorher noch ein bisschen das Land und die Stadt erkunden kannst. Also das ist eigentlich ganz cool gewesen. Und auch vom Niveau her, muss ich sagen, war das dann schon ein ganz gutes Niveau. Also ich glaube, da spielst du dann auch dementsprechend gegen die besten Vereine aus Asien. Und das ist schon ganz cool eigentlich, ja. Wir haben auch gespielt mit der Hongkong Auswahl gegen Inter Miami. Das war dann ein ganz cooles Erlebnis, auch wenn der Lionel Messi nicht gespielt hat, aber es war trotzdem ganz cool, weil es halt jetzt schon richtig groß aufgebaut wurde, also 50.000 Leute im Stadion. Die haben auch dementsprechend sehr viel Geld bezahlt, damit die kommen, also es war dann auch doch nochmal ein ganz cooles Erlebnis, ja.
Jetzt habt ihr ein Jahr dort verbracht, ein Jahr früher zurückgekehrt als geplant. Warum früher?
Es war so, dass ich eigentlich selber entscheiden habe können, ob ich noch ein Jahr dran bin oder nicht. Aber es hat privat ein paar Sachen gegeben, wo wir dann halt schon als Familie auch ein bisschen drüber nachgedacht haben, ob das jetzt wirklich noch, ob es wirklich noch das Ganze wert ist. Also du bleibst noch ein Jahr länger im Ausland, weil Hongkong ja doch nicht um die Ecken ist. Wir haben da jetzt auch mit unserem Hund, der leider noch 14 Jahre verstorben ist, der jetzt immer dabei war. Und wir jetzt halt nicht dabei waren, wo er uns eigentlich gebraucht hätte. Die Großeltern sind gerade in einem sehr schlechten Zustand. Und da fragt man sich dann schon mal, ja, also wie willst du das dann in Zukunft gestalten? Und da haben wir uns dann überlegt oder haben uns dann so entschieden, dass wir gesagt haben, okay, ich habe jetzt doch schon einiges gesehen, ich spiele noch gern Fußball, aber Fußball kann man ja in der Steiermark weiterspielen und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dass wir zurückkommen.
Stichwort Fußball in der Steiermark. Du hast beim ASK Voitsberg unterschrieben. Was waren die Gründe, sich dafür zu entscheiden?
Gibt es mehrere Gründe. Also ich hab immer oder schon sehr lange viel Kontakt mit Michi Münzer gehabt. Und Michi Münzer kenne ich auch sehr gut über Sturm Graz natürlich. Also deswegen habe ich mit ihm auch immer wieder Kontakt gehabt. Sportlich gesehen, glaube ich, hat der Verein eine richtig coole Vision. Also das ist jetzt ein Verein, wo ich sage, okay, der ist jetzt gerade frisch aufgestiegen, aber hat jetzt wirklich in den letzten Monaten eine sehr, sehr professionelle Struktur geschafft, das natürlich jetzt auch für einen Fußballer dann dementsprechend wichtig ist. Das Ganze drumherum, also die haben schon ein bisschen eine Idee, ein bisschen eine Vision, wie es dann auch in der Zukunft weitergehen sollte. Und auch mit dem Trainer darüber gesprochen, wie das halt lauschen soll, wie Fußball gespielt werden soll. Und das ja, deckt sich dementsprechend auch mit meinen Erwartungen. Und ich spiele noch gern Fußball, wie gesagt, bin noch extrem motiviert. Und deswegen glaube ich, dass es dann auch für beide Seiten ja, eine Win-Win-Situation sein kann, dass ich halt mehr Erfahrungen da ein bisschen einbringe, aber wenn man gleichzeitig sehr motiviert bin und der Verein dementsprechend auch was zur Verfügung stellt, wo ich glaube oder wo ich weiß, dass das nicht einmal in einigen Erstligavereinen so ist, aber die Möglichkeit gibt, die Voitsberg die bietet. Ja.
Jetzt kennt man den Michi Münzer als ambitionierten Mann, der durchaus finanzielle Mittel zur Verfügung stellen kann. Und du hast gesagt, es ist zwar der Aufsteiger, aber was sind die sportlichen Ziele in der ersten Saison in der zweiten Liga?
Ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, weil wir jetzt eigentlich so als Mannschaft noch nicht so zusammen gesessen sind oder zusammen gearbeitet haben. Also das werden wir dann auch sicherlich in der Vorbereitung dann ein bisschen genauer angehen, nehme ich mal an. Aber ich denke schon, dass der Coach bzw. die Spieler im letzten Jahr ein sehr, sehr gutes Jahr gespielt haben und sie werden natürlich auch versuchen, jetzt auch das, was sie jetzt im letzten Jahr in der Regionalliga sehr, sehr gut gemacht haben, das Fußballerische auch in der zweiten Liga weiterzuführen. Wir wissen aber schon, dass jetzt die zweite Liga natürlich dann schon ein Unterschied ist und viele Spieler jetzt auch noch nicht auf dem Niveau gespielt haben. Aber es wäre sicherlich, sage ich jetzt einmal, das Thema, dass du sagst, okay, du versuchst natürlich das, was du jetzt in den letzten Jahren so eintrainiert, eingespielt hast, natürlich danach in der zweiten Liga fortzuführen. Also ich glaube jetzt nicht, dass der Coach irgendwas ganz anderes spielen möchte, als wie jetzt im letzten Jahr, auch mit dem Wissen, dass es natürlich in der zweiten Liga ganz andere Gegner gibt und das sicherlich um einiges schwieriger wird.
Einer dieser Gegner wird die zweite Mannschaft von Sturm sein. War eine Rückkehr zu Sturm als Fußballer jetzt aktuell gar kein Thema?
Also ich habe das immer wieder gesagt, hätte ich mir absolut vorstellen können, aber es hat dahingehend nie einen Kontakt gegeben. Also ich habe jetzt auch gehört, dass es glaube ich auch nicht so interessant wäre. Also ich glaube, dass Sturm jetzt wirklich auch in der zweiten Mannschaft wirklich auf die ganz jungen Spieler setzt. Deswegen hat es jetzt da dementsprechend auch mit dem Thema, also Sturm 2, nie ein konkretes Gespräch geben.
Ja, das kann ich bestätigen. Also die Ausrichtung geht mit Perspektivenspieler in der zweiten Mannschaft für die erste Mannschaft als Aufbauspieler. Also das deckt genau deine Sicht der Dinge.
Genau.
Weiter geht es aber mit Sturm eventuell auch anders. Wir haben immer wieder mal darüber geredet, dass du dir nach der aktiven Karriere was bei Sturm vorstellen kannst. Ich habe heute mit dem Andi Schicker schon geredet, der hat dem nicht widersprochen. Ist das für dich auch tatsächlich immer noch ein Thema, dass du dann einmal bei Sturm in einer Funktion als Nicht-Fußballer aktiv wirst?
Ja, absolut, absolut. Also ich gehe auch fest davon aus, dass das einmal so kommen wird. Das haben wir ja so mit dem Schicki, oder das war ja letztes Jahr auch schon ein Thema, wo wir das ein bisschen besprochen haben. Aber wir natürlich auch immer gesagt haben, okay, das war in Schicki sehr Ansicht, so lange Fußball spielen wie möglich. Und das ist ja immer wieder mein Ansatz. Ich habe immer gesagt, okay, ich möchte das Maximum in meiner Karriere raus, und das Maximum bedeutet für mich immer, so lange wie möglich Fußball zu spielen. Und jetzt auch nach dem anderen Jahr in Hongkong, das mir persönlich natürlich auch wieder gut getan hat, weil du halt jede Woche einfach auch gespielt hast, dementsprechend natürlich auch wieder in den Rhythmus kommst, in den richtigen Fußballrhythmus, dass du sagst, okay, du hast ein Jahr jetzt für dich durchgespielt. Und dann ergibt sich wieder eine ganz neue Situation, wo du sagst, okay, du hast jetzt wirklich noch das Feier, du hast das jetzt in Hongkong wirklich gut gemacht, und dann willst du auch noch weiter kicken. Und deswegen ist das jetzt noch jetzt so das große Thema, weil ich ja jetzt einen Zweijahresvertrag bei Salzburg unterschrieben habe. Aber danach natürlich wäre das sicherlich dann auch für mich, glaube ich, einmal ganz eine coole Sache dann, oder das, was ich auch vielleicht anstrebe, dass ich dann bei Sturm einmal in einer anderen Funktion zum Arbeiten komme, ja.
Ja, vielleicht schaffst du bis dorthin ein sportliches Duell gegen die Hansa von Sturm im Cup
ja, geht's ja gehen, nicht? Im Cup, ja, wird gehen, ja.
Jedenfalls alles Gute für die Saison, und wir hören uns sicher wieder.
Ja, perfekt.
Sehr launig.
Sehr launig, ja. Zwischendurch auch einen kurzen Inzident mit einem Kind im Pool gehabt. Mhm. Aber Münzer, Salzburg, Jakob Janscher, wie siehst du diese Kombi?
Ja, also da habe ich mehrere Themen dazu. Thema 1, ich halte es für einen ganz smarten Move vom Janschi, dass er zu Salzburg geht, weil das sicher das ambitionierteste Projekt ist und so vom Typ Jakob Janscher sicher gut zu ihm passt. Für Bundesliga, das weiß er, glaube ich, selber, wird jetzt wahrscheinlich nur mehr sehr knapp reichen. Für wirklich auch selber spielen in der zweiten Liga, glaube ich schon, dass sich das ausgeht. Und dass er da auch mit seiner Erfahrung und Abgebrühtheit einiges beitragen kann. Dann sind wir schon beim ambitionierten Projekt Salzburg. Wie soll ich das diplomatisch drüber bringen? Man merkt Michael Münzer an, wo er in den letzten Jahren als Vorstand zugegen und tätig war. Weil man muss schon ansagen, das, was Salzburg da jetzt zum Neustart macht, ist schon eine sehr gute Kopie von Sturm von ein paar Jahren. Also jetzt sportlich will ich es jetzt noch nicht beurteilen, das traue ich mir noch nicht, weil die Transferphase ist noch nicht aus. Aber das ganze Rebranding, das da stattgefunden hat, und Salzburg ein neues Logo mit einem Batman-anmutigen Doppel-V-Logo verpasst hat, das in Wahrheit ein bisschen ausschaut wie das J von Juventus, nur halt für Arme. Und eine Casual-Wear-Linie gibt es in Salzburg, die natürlich von Nike kommt, wo hinten im Nacken so ein sehr sturmähnlich anmutendes Quadratl ist mit lauter Vs drinnen und so, und irgendwie so Sachen wie wir geben nie auf und wir sind, ich habe schon wieder vergessen, 84, 35 oder 53.
Die Postleitzahl ist jedenfalls sehr wichtig.
Ja, genau, die Postleitzahl scheint in Salzburg wahnsinnig wichtig zu sein. Das kenne ich nur aus großen Städten, die einen Fluss durch die Mieten haben. Da ist es normalerweise wichtig, aber anscheinend ist es...
Ja, und in noch größeren Städten, die Bezirke haben, wo man sich zugehörig fühlt oder eher nicht.
Aber...
Wien zum Beispiel.
Ich habe nicht gewusst, dass Salzburg so groß ist und so viel Hoods hat. Das war mir nicht bewusst. Aber ja, also sehr viel Ambition, sehr viel Kopieverhalten. In Ordnung, schwarz-weiß ist auch, passt schon, Janschi wird sich heimisch fühlen, und Münzer scheint genug Geld zu haben, um das alles zu bezahlen. Also vielleicht hat der Janschi ja das gemeint, wie er gesagt hat, in Salzburg ist sehr viel möglich, mehr als beim Bundesligisten.
Ja, da gibt es sicher im Vergleich zu einigen eher unteren und weiter unten im Budget angesiedelten Bundesligisten sicher auch gut, ganz gute Verdienstmöglichkeiten für einen Spieler wie ihn.
Wenn er das gemeint hat.
Vielleicht schon. Ja. Zumindest auch. Er hat angesprochen, dass es zu Sturm 2 zum Beispiel überhaupt gar keinen wirklichen Kontakt gegeben hat. Und es steht so im Raum, dass man dort einfach eine andere Strategie verfolgt, nämlich dass man dort die jungen Potenzialspieler jetzt versucht zu entwickeln und aufzubauen und dafür einen wie ihn kein Platz mehr ist. Man hört ein bisschen durch, dass er das nicht so gut findet, und ich glaube, er ist der Meinung, und möglicherweise hat er damit nicht Unrecht, dass diese Mannschaft auch eine Routinierstabilität brauchen könnte, um so solchen Saisonen wie letztes Jahr zu verhindern, wo man, wenn die Hin- und Herspieler von oben und unten alle oben gebraucht werden, wirklich mit dem letzten Hemd antreten musste und dementsprechend auch die Leistungen waren, wäre es nicht vielleicht doch sinnvoll gewesen, so Leute wie den Janscher und ein, zwei andere dazu für die Sturm 2 zu verpflichten?
Da würdest du bei mir grundsätzlich offene Türen einrennen. Ich verstehe natürlich Andi Schicker, wenn er sagt, wir haben da unten Kaderplätze, um Personen dort spielen zu lassen, die recht nah dran sind an der Bundesligamannschaft, aber halt noch nicht ganz. Und um Potenzialspieler zu entwickeln, und da möchten wir die Kaderplätze gerne dafür nutzen, weil ja jeder Potenzialspieler, der es nicht bei uns in die Bundesliga schafft, ja ein Verkaufsasset ist. Das verstehe ich schon. Das ist zwar das beginnende Grinsen der hässlichen Fratze des modernen, durchkommerzialisierten Fußballs, aber ist so, damit müssen wir jetzt auch leben. Dafür haben wir keinen Investor. Auf der anderen Seite, natürlich, wir haben letztes Jahr gesehen, wie die Mannschaft beieinander war und woran es eigentlich gemangelt hat, nämlich an Ruhe in Stresssituationen, hinten wie vorne. Und da wäre es sicher nicht schlecht gewesen, da jemanden noch so quasi als eine zentrale Achse hineinzustellen. Man hat sich anscheinend sehenden Auges dagegen entschieden, ob das den Janscher jetzt gefreut oder nicht. Ja, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ich formuliere jetzt eine These, vielleicht ist es einem noch recht jungen Trainer wie Jürgen Säumel vielleicht auch weniger recht, wenn er plötzlich einen Playing Coach am Feld hat, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass sich der Janscher da sehr schnell in eine sehr dominante Rolle manövrieren könnte oder würde. Und da wäre es dann schon, also das könnte man schon vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen Konfliktpotenzial in sich birgt. Vielleicht hat man darum, ist man der Idee nicht näher getreten. Ja, jetzt hat man heute halt das Duell mit Janscher.
Aber da hake ich jetzt kurz ein. Es gibt durchaus Stimmen, die mir erklärt haben, dass der Jürgen Säumel nicht sehr froh war, in welcher Häufigkeit er ohne arriviertere oder bessere Spieler auskommen musste letzte Saison mit der Zweier. Und darüber nicht sehr glücklich ist, vor allem auch über die Trainingssituation, weil eben alle diese Potenzialspieler fast immer oben mittrainieren und er die auch im Training nicht hat. Also ich glaube, es ist für ihn im Alltag nicht nur leicht. Natürlich braucht er wahrscheinlich keinen Playing-Captain, der da irgendwie mitredet viel, aber ich glaube, er bräuchte, um Kontinuität zu schaffen, ein bisschen mehr Kaderkonstanz eventuell.
Da bin ich mir ganz sicher. Also da hast du ganz sicher recht, sowieso. In meiner jetzigen Wahrnehmung ist es so, dass man halt jetzt versucht, so großes Potenzial da hineinzupacken, dass es mit diesen Potenzialspielern dann auch reicht, weil die wahrscheinlich schon so knapp an unserer Kampfmannschaft dran sind, dass wenn die bei der Zweier unten spielen, schon spürbar Unterschied entsteht und die wahrscheinlich auch noch jünger und hungriger sind, weil sie sich eben von dort hinauf entwickeln wollen und nicht vom Profikader, also ich würde nicht sagen degradiert werden, aber das Gefühl bekommen, okay, ich darf jetzt nur bei der Zweier spielen. Man hätte ja im letzten Jahr manchmal das Gefühl haben können, dass manche, die im Kader der Bundesligamannschaft nicht zum Zug gekommen sind, gar nicht so erfreut waren, dass sie da jetzt bei der Zweier herumlaufen müssen und das nicht als Chance begriffen haben, sondern eher als Bewegungstherapie. Und vielleicht hofft man, dass das jetzt anders wahrgenommen wird. Könnte man schon auch vorstellen.
Das unterstreiche ich sicher auch. Da bin ich auch der Meinung, dass das sicher ein Faktor ist. Ein Punkt, auf den mich der Jakob Jan schon nach unserer Aufnahme noch hingewiesen hat, ist ein interessanter, an den ich noch gar nicht gedacht habe.
Ein Off-the-Record-Geschichte.
Ja, aber kein Off-the-Record, über das man nicht reden darf, sondern ein Hinweis, der sich einfach nachher in der Plauderei ergeben hat. Mhm. Sturm 2 ist ein Zweitliga-Verein, spielt in einer Profifußballliga und hat zum Beispiel im Vergleich zu den Sturmdamen keinen Sportchef, Direktor oder irgendjemand anderen in einer Managementfunktion, der dafür verantwortlich ist. Das läuft alles beim Andi Schicker zusammen, ohne dass er ist natürlich immer der Chef auch von den Damenleuten, die da unterwegs sind, aber dort gibt es gar niemanden. Und das ist eigentlich schon ein interessanter Punkt, oder? Ob es nicht da vielleicht auch jemanden brauchen könnte, der das ein bisschen im Blick hat und dem Andi Schicker zuarbeitet, weil so ist es so ein bisschen so ein Standalone, allein auf weiter Flur-Ding.
Ja, das ist definitiv richtig. Sehr veritabler Hinweis vom Janscher. Was sage ich da dazu? Ja, also natürlich nehme ich an, dass der Workload vom Andi Schicker nicht gerade zu nieder ist und wahrscheinlich vor allem, wenn jetzt so Sachen wie eine Champions League und solche Dinge kommen, unabhängig von der Tatsache, dass die jetzige Transferphase nach diesem Nationenturnier wahrscheinlich erst so richtig losgeht, wird er wahrscheinlich genug zu tun haben, der Andreas Schicker, und könnte wahrscheinlich eine Entlastung in Richtung Zweier-Show brauchen. Ich könnte mir allerdings umgekehrt vorstellen, dass die Argumentation vielleicht lautet, naja, genau deshalb haben wir ja den Pauli Beiduch sozusagen nach oben entwickelt und mit stärkeren Verantwortungen bei der Einzer ausgestattet als technischen Direktor. Vielleicht geht das ja eh schon in die Richtung, dass man da Ressourcen freiräumt. Wiewohl ich dir und im Janschen natürlich recht gebe, jemand, der sich sozusagen voll und ganz nur der Zweier widmen würde, wäre sicher auch keine ganz schlechte Idee.
Ja, und das wäre vor allem momentan budgetär wahrscheinlich kein Hasardstück, das hinzukriegen. Und eins kommt noch dazu, was die Zweier durchaus sehr stark betrifft. Es gibt die Youth League auch noch. Und das muss sich auch wer kümmern.
Ja, genau. Völlig richtig. Zusätzlicher sportlicher Bewerb mit recht viel Primborium unterm Damm rundherum. Das hat uns ja der Thomas Teppich vor kurzem recht ausführlich erläutert.
Ganz genau. Aber wir kommen jetzt eh schon in Richtung unseres nächsten Blogs, oder? Wo wir eh mit dem Angesprochenen auch darüber geredet haben.
Ja, genau. Wir haben du hast den Andi Schicker angerufen für eine Rundschau. Sehr schöner Begriff. Gefällt mir gut, steht da im Skript, lese jetzt einfach vor. Und bei der ersten ist es so, dass gerade wahnsinnig viele Namen herumschwirren im Transferkarussell. Und da haben wir den Andi mal befragt, was er zu diesen Namen zu sagen hat und ob man sich irgendwen von denen merken muss oder nicht. Wiewohl wir natürlich sagen müssen, wir so fleißig waren und zwei dieser kolportierten Namen vorher schon recht intensiv analysiert haben. Falls er den gesagt hätte, ja, da, den schauen wir uns schon an, hätten wir die Analyse schon parat gehabt. Jetzt haben wir es halt für nichts gemacht. Dann haben wir ein bisschen Einblick bekommen, wie es um einen Kels Kerpen, seinen Genesungsprozess, eine weitere Leihe und das Wiederteilnehmen im Training der Ersten so steht. Und dann hast du ihn auch gefragt, wie es mit Sturm 2 so ausschaut. Und wie er zum Spielort Klagenfurt in der Champions League steht, weil da haben wir ja einen Hinweis vom Christoph Jochum bekommen. Ja, ich glaube, das war's. Und eingestiegen bist natürlich mit der obligaten Frage nach der Personalie Mika Bereth. Schauen wir mal, was der Andi dazu sagt.
Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wie es mit dem Mika Bereth ausschaut. Und ich wollte jetzt bei dir einmal nachfragen, weil du gesagt hast, über das Wochenende entscheidet sich möglicherweise, was bei ihm wieder der Stand der Dinge ist mit der möglichen Verpflichtung.
Ja, es hat sich jetzt nicht so viel bewegt übers Wochenende. Wir haben gestern mit Mika, der Trainer und ich, wieder Kontakt gehabt, haben einen Call gehabt, und wo wir halt noch einmal auch versucht haben, die Vorteile von Sturm Graz zu erläutern. Und ja, es ist natürlich so, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass der Mika da ein klares Bekenntnis gibt. Ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und dann gilt es eh, die Ablöse mit Arsenal zu klären. Und da sind wir auch gerade dabei, Gespräche zu führen. Es wird noch ein bisschen dauern, aber der Fokus liegt jetzt darauf, dass wir es versuchen wollen. Und dann werden wir am Ende sehen, ob uns das gelingt oder nicht.
Hast du da ein zeitliches Limit, das du dir gibst, bis wann du ihm sagst, okay, du musst jetzt entscheiden, bevor ich mal einen anderen suche, oder ist da eh noch genug Zeit?
Ja, grundsätzlich hat er das Transferfenster noch deutlich über 2 Monate geöffnet. Wenn man sich jetzt den Transfermarkt allgemein bewertet, sind vielleicht jetzt 10% von den gesamten Summen erst geflossen. Also sprich, das beginnt erst. Das im letzten Jahr sind 8 Milliarden bezahlt worden. Jetzt sind noch nicht einmal 1 Milliarde bezahlt worden. Also da sieht man einfach, dass das noch sehr ruhig ist. Ja. Und aufgrund der EM natürlich auch. Und von dem her haben wir absolut da jetzt keinen Stress. Natürlich wollen wir aber auch jetzt nicht zu viel Zeit dann vergehen lassen, weil ja eine Vorbereitung dann auch wichtig ist. Aber für uns ist es immer wichtig, dass wir dann den passenden richtigen Spieler haben, bevor man schnell irgendwas macht, nur dass man es dann aufgefüllt hat. Also da haben wir in den letzten Jahren ja immer gesagt, wir wollen ganz klar unser Profil haben, wo wir wissen, das da haben wir Fantasie, dass es funktioniert. In dem Fall bei Mika natürlich noch ein bisschen anders, weil wir wissen auch ja, zu 100%, was wir haben, weil er ja halbes Jahr da war. Und ja, da sind wir am Arbeiten. Aber auf der anderen Seite mit Nachdruck, aber Geduld ist genauso gefragt.
Alles klar. Wenn wir nur kurz die anderen Namen anschauen, die herumschwirren, ein Herr Samodorow für die linke Außenbahn wurde kolportiert. Ist das ein konkretes Thema?
Ja, ich glaube, die letzten Tage und Wochen sind sehr, sehr viele Namen mit Sturm Graz in Verbindung gebracht worden, wo ich ehrlich bin, dass ich es nicht einmal kenne. Ja, also sprich, jetzt wird dann einfach klassisch auch das benutzt. Aber ja, in dem Fall ist das kein Thema.
Und der Torwart von Lok Moskau, Daniil Kudiakov, damit ich es richtig ausspreche, ist das interessant oder ist das gleiche Kategorie?
Ja, auch da ist es ein Gerücht, wo wir natürlich schon auf der Torwartposition die Augen immer wieder offen haben, weil wir noch nicht genau wissen, wie weit der GL dann auch ist. Und von dem her werden wir sehen, was da die nächsten Tage und Wochen bringen, wie fit das auch ist und wie die Situation dann ausschaut.
Das heißt, man ist nicht sicher, ob Skerpen bis zum Saisonstart schon einsatzfähig ist?
Es geht in die richtige Richtung, aber bei so einer schwierigen Verletzung muss man immer aufpassen und da wollen wir einfach dann auch vorbereitet sein. Und da macht der Stefan Loch als Dortmund-Trainer wieder gute Arbeit, weil er einfach im Hintergrund schaut. Der GL ist jetzt auf einem guten Weg, absolviert Teile ohne Zweikampf, isolierte Schussübungen schon mit der Mannschaft auch, aber ja, wird noch ein bisschen brauchen und von dem her schauen wir einfach, was der Markt danach hergibt.
Die Verlängerung der Leihe ist eine Formalität oder ist das auch noch ein Thema?
Nein, das ist eine Formalität. Das ist erst dann mehr oder weniger ab 1. Juli, ab der neuen Saison dann möglich, aber das ist nur mehr Formalität sagt.
Ein kurzes Thema noch zu den Perspektivenspielern, wenn man sie so nennen darf. Man hat jetzt mit Keuter, Kern und vielleicht Malic aus Ried, weiß nicht, ob das ein Thema ist, Leute verpflichtet oder will sie möglicherweise verpflichten, die wahrscheinlich einmal zuerst für Sturm 2 ein Thema sind. Was ist da die Idee dahinter?
Ja, bewusst auch, dass man gute, große Talente mit Jahrgang 2005, 2006, so wie es jetzt in dem Fall ist, zu uns holen, die muss im Betrieb oben dabei sein, die muss auch, wenn sie es gut machen, wie wir auch gesehen haben, jetzt beim Amadi-Kamera, die Möglichkeit auch bekommen, aber natürlich die Hauptspielzeit in der zweiten Mannschaft kriegen und das war der Gedanke, dass wir da auch Qualität für die zweite Mannschaft dazu holen, aber auch um den Kader der ersten Mannschaft, den Trainingskader dann auch mit guten, jungen, hungrigen Spielern aufzufüllen. Diese Mischung hat uns in den letzten Jahren schon gut getan. Da haben wir jetzt in dem Jahr einfach einen Umbruch gehabt und das wollen wir einfach mit Potenzialspielern auffüllen. Und in dem Fall bei Kern haben wir es eh schon vollzogen. Bei Keuter das Gleiche und bei Malic geht es auch in die Richtung, dass wir das unterschreiben werden, durchziehen werden, weil er einfach für mich einer der besten Spieler jetzt im letzten Jahr in der zweiten Liga war.
Das heißt aber schon auch, das geht dann zweigleisig. Das heißt, man will sich ja, wenn es geht, ersparen, wieder in dieser Abstiegskampfsituation zu sein in Liga 2.
Ja, natürlich war das im letzten Jahr so, dass wir sich das sportlich anders vorgestellt haben. Trotzdem bin ich der Meinung, dass die Jungs auch viel daraus lernen können. Weil wenn sie gegen solche Widerstände, wie es jetzt in der zweiten Liga war, ankämpfen müssen, ist das schon was Prägendes. Und ich will einfach sehen dann auch, wie sie da in schwierigen Situationen reagieren. Und ich glaube schon, dass das den einen oder anderen dann weitergebracht hat. Ja. Aber natürlich wollen wir dann schon auch mehr Qualität in die zweite Mannschaft geben. Und Qualität ist für mich dann trotzdem aber so, dass wir es mit jungen Spielern wollen, ja, die was dann perspektivisch einfach die Möglichkeit haben, in der ersten Mannschaft zu spielen. Ja. Und das hat uns einfach das Beispiel Amadi Kamara gezeigt, dass es möglich ist, den Durchbruch zu schaffen. Und da wollen wir einfach jetzt schauen, dass wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Und die Wahrscheinlichkeit erhöhen wir einfach dadurch, dass wir Potenzialspieler dazu holen. Und da haben wir jetzt zwei schon geholt. Und beim Malic schaut es auch sehr, sehr gut aus.
Man muss aber dann schon sagen, dass man diese Potenzialspieler holen muss, oder? Weil aus der Akademie kann man momentan nicht auffüllen.
Ja, vereinzelt natürlich schon, dass man es auch aus der Akademie auffüllt. Aber wir haben gewusst, dass diese Jahrgänge, die was jetzt gerade für die Zwarer-Mannschaft ja, in Frage kommen, eher schwierige Jahrgänge waren. Es ist dann schon so auch, dass man, wenn man jetzt auch den Jahrgang 2007 hernimmt, dann schon wieder mit Hödel, Sorg zum Beispiel Spieler dabei hat, die heuer definitiv auch für die zweite Mannschaft voll eingeplant sind. Die waren jetzt auch bei der Europameisterschaft dabei und haben eine sehr, sehr gute Rolle gespielt. Und ja, da wollen wir einfach, dass die dann frühzeitig, auch wenn sie 2007er sind, dann in einer gefestigeren Mannschaft einfach sehr viel Spielzeit schon bekommen.
Stichwort Akademie. Wie wir alle wissen, ist das Trainingszentrum für Akademie und Damen geplant. Da haben wir kurz nach dem Titel einmal schon geredet, wie das jetzt ausschaut, dass da möglicherweise eine größere Variante jetzt geplant ist durch mehr Geld. Wie gibt's da Neuigkeiten? Gibt es da irgendeine Entwicklung inzwischen?
Wir sind in sehr guten Gesprächen, dass diese Drei-Platz-Variante, zwei Naturrasen, ein Kunstrasen, kommt. Das ist nur mehr eine Frage der Zeit und von Genehmigungen und von Planungen. Also das wird schon auch noch dauern, weil das jetzt auch nicht von heute auf morgen geht, aber es wird passieren am Ende. Und die größere Variante müssen wir sich noch anschauen, ist derzeit aber nicht in Planung. Muss man schauen, ob das dann ja in Zukunft dann auch der Fall sein wird. Aber für uns war aber wichtig, dass wir den Startschuss auch setzen. Und da ist geplant einmal drei Plätze und super Funktionsgebäude auch mit allen Stücken. Und da haben wir einfach dann schon mal plus drei Plätze. Ja, das ist schon ein guter Step. Und dann werden wir schauen, die Option auf alle Fälle darauf, denke ich, dass es auch gibt, das zu erweitern. Da sind wir gerade am Arbeiten. Aber jetzt ist einmal wichtig, dass wir starten, dass wir auch im Thema Infrastruktur in den nächsten ein, zwei Jahren da weiterkommen.
Aber da geht es im Prinzip um noch zwei weitere Plätze, wo man momentan offenbar den Grund jetzt noch nicht fix hat, oder?
Genau so ist es. Da ist es auch nicht ganz klar, ob das dann auch möglich ist. Das haben wir am Abklären. Aber es geht in die Richtung, dass es eine Option geben könnte auf plus zwei Plätze. Aber natürlich ist es in Buttigam und da weiß man auch, was dann die Preise dort sind für ein Grundstück. Und das ist natürlich dann auch nicht weniger. Aber da sind wir am Arbeiten. Aber wichtig ist einmal, dass wir die drei bauen. Und dann kann man eh schauen, ob es weitergeht. Und ist auf alle Fälle ein Riesenschritt da vom Verein dann oder was der Verein dann macht in Richtung eigenes Jugend- und Damenakademie-Trainingszentrum.
Und um das zeitlich kurz einzuordnen, also das wäre dann für diese drei Plätze jetzt plus Gebäude, wäre dann ungefähr 2 Jahre vorgesehen, bis das steht.
Davon kann man ausgehen, ja genau. Ich bin da jetzt auch nicht der Oberexperte, aber
bis, ungefähr.
Bis im Einreichplan, ganzen Bewilligungen, was man dann auch braucht. Und es ist eine Sportmittlung drauf, weil es ja der alte Golfplatz war. Wird alles ein bisschen dauern noch, aber ungefähr, ich denke, bis man darauf dann auch trainieren und spielen kann, kann man davon ausgehen, dass es im Sommer 26 dann soweit sein soll. Vielleicht ist es früher 26, aber eher Sommer. Ja?
Das ist ja jetzt ein zeitlicher Rahmen, der wirklich schon tatsächlich überschaubar ist, immerhin. Wenn man jetzt sich das überlegt, man hat dann dieses neue Infrastrukturthema erledigt, man hat eine eigene Akademie, Gebäude, Trainingsplätze und so weiter, ist es dann perspektivisch auch ein Thema, eine eigene Sturmakademie zu betreiben, anders als das Modell, das man jetzt hat?
Grundsätzlich funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Verband sehr, sehr gut. Personen rund um Atom und Patosch und Co., das ist ein sehr, sehr gutes, gibt es ein sehr, sehr gutes Einvernehmen und Verhältnis. Was die Zukunft dann dahingehend bringt, muss man sich anschauen, aber das ist jetzt wirklich auch noch wichtig, dass wir das Trainingszentrum bekommen, weil das ist allerhöchste Eisenbahn, dass da was passiert und da werden wir einfach sehen, in welche Richtung das geht, aber grundsätzlich ist die Zusammenarbeit mit dem Steirischen Fußballverband sehr gut.
Ich habe abschließend noch eine ganz andere Frage, weil das zufällig passiert ist. Ich habe mit dem Christoph Jochum, dem Macher der Leuchtend Schwarz-Doku, was aufgenommen letzte Woche. Und er hat mir dann erzählt oder erklärt im Gespräch rundherum, dass er beim Begleiten der Mannschaft vor allem das Reisen als besondere Strapaze empfunden hat und dass er gesagt hat, es ist besonders anstrengend, wenn der ganze Tross sich bewegen muss. Und er hat gemeint, er glaubt, dass das ein ganz schwieriges Thema wird, wenn man zum Beispiel in der Champions League dann nicht nur auswärts reisen muss, sondern auch für alle vier Heimspiele. Teilst du diese Ansicht? Das würde mich tatsächlich interessieren, weil er hat gemeint, er hält das für eines der größten Themen überhaupt, das auf Sturm zukommt.
Ich glaube, das wird man dann schon gewohnt, dadurch, dass ich gefühlt jetzt seit 25 Jahren, wie ich noch Profi war, aber jetzt auch in dieser Funktion, das so gewohnt bin, dann mit Bus, mit Flieger, mit Shuttle zu reisen, ist es für mich persönlich jetzt nicht so anstrengend. Weil ja mittlerweile alles, muss man sagen, sehr, sehr gut auch organisiert ist. Und ich denke jetzt, dass die eineinhalb Stunden nach Klagenfurt wenig Thema sind. Ja. Also ich sehe sogar oft dann auch kleine Vorteile darin, wenn jetzt die Reise überschaubar ist, also wenn das halt in Richtung eineinhalb, zwei Stunden ist, weil man halt dann am Vortag anreisen wird, gemeinsam Abendessen wird, da auch wieder Zeit verbringt und speziell, ja, wenn man ein kleines Kind da daheim hat, mit den einen oder anderen, was jetzt auch bei uns davor ist, dann vielleicht gar nicht einmal so ein Nachteil ist. Aber ich glaube, das nimmt man vielleicht auch anders wahr, wenn man das nicht das ganze Leben oder die ganze Karriere schon so hat. Ja.
Ganz generell zum Thema Champions League noch, gibt es da von deiner Seite irgendwelche Wunschthemen, also gegen wen man gern spielen wollen würde, oder ist euch das jetzt aufgrund der Tatsache, dass man überhaupt mitspielt, völlig egal?
Ja, ist mir am Ende dann egal. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich mich schon richtig danach frei auf die Auslosung am Anfang September, wenn es dann losgeht. Weiß schon, wenn man sich so die Töpfe anschaut, natürlich schon unglaublich ist, wenn man sich da aus kleiner Mitgliederverein drinnen liest und da freue ich mich schon richtig drauf, weil es einfach die Champions League dann am Ende was Großartiges ist und zum Genießen dann am Ende ist. Und ja, es wird eine sehr anspruchsvolle Saison wieder werden, mit Meisterschaft, Cup, Champions League. Und freue mich schon drauf, aber wer dann kommt, das lasse ich mich überraschen.
Letzte Frage. Wir gehen jetzt schon alle gemeinsam davon aus, dass wir auch mit dem bisherigen Trainer all diese Aufgaben in Angriff nehmen, oder?
Gehe ich sehr, sehr stark davon aus. Chris ist seit einer Woche reingestartet, natürlich mit einem veränderten Kader, weil wir vier Spieler bei der Europameisterschaft haben. Kasim Begovic, Johnson ist seit gestern wieder das Training aufgenommen haben. Wir natürlich noch das eine oder andere machen wollen, auch natürlich dann ein anderer Kader wie jetzt in der letzten Saison, aber das war ja alle Jahre noch so. Und da gehe ich sehr stark davon aus, dass der Chris in diesem Jahr bei uns ist. Aber im Fußball weiß man da nie, wenn was Außergewöhnliches kommt, dann muss man dann Gespräche führen. Aber derzeit ist es so, dass es ruhig ist.
Alles klar, vielen Dank für den Überblick. Okay.
Ja, das sagt er, der Sportdirektor. Also, wie BRF wissen wir, also wissen wir das, was wir vorher in etwa auch wussten, mit einem stärkeren Fokus darauf, dass sie Mika BRF noch immer erklären, wie toll es bei Sturm Graz ist. Das hat mich ein bisschen gewundert jetzt, aber wurscht, lass ich jetzt einmal links liegen.
Ja, ziert sich offenbar ein bisschen, weil die Info, die ich letzte Woche von ihm gekriegt habe, hieß, dass es dieses letzte Wochenende, eine Entscheidung geben soll, ob er sich auf Sturm fokussiert und Sturm in Verhandlungen mit Arsenal über eine Ablöse treten soll. Offenbar hat er sich noch nicht ganz dazu durchgerungen, die anderen Optionen zuzuklappen. Das heißt, man steht eigentlich tatsächlich noch immer so, wie man letzte Woche gestanden ist. Man hofft und man ist guter Dinge, aber wissen tut man nichts, nicht? Im Moment.
Ich hoffe, dass er sich nicht zu sehr darauf verlassen. Das hat beim Andi jetzt ein bisschen so geklungen, als ob das jetzt schon voll Fokus Nummer 1 ist und die Nachfrage nach anderen hat er dann beantwortet, mit das Transferfenster ist eh noch bis September offen. Das höre ich halt nicht so gern,
muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das sagt er ständig, wenn man mit ihm darüber redet, dass er dieses Mal auch aufgrund der Euro, er hat ja das auch mit den Zahlen untermauert, 8 Milliarden Euro wurden umgesetzt in der letztjährigen Transferperiode im Sommer. Dieses Sommer ist es erst 1 Milliarde bis jetzt. Das heißt, er rechnet mit einem riesen Tumult einfach im Juli und im August, wenn die Euro vorbei ist. Da wird dann Schlag auf Schlag wahrscheinlich jeden dritten Tag irgendwas passieren in allen möglichen Ecken und Enden. Deswegen macht er sich, glaube ich, keinen Stress. Ich habe extra nachgefragt, ob das nicht irgendwie ein zeitliches Limit bräuchte, bevor man anfängt, woanders zu suchen. Mhm. Also ich bin da nicht so entspannt wie er, ganz ehrlich, beim Zuhören und beim Zuschauen.
Nein, gar nicht. Also da würde ich bald mal ein zeitliches Limit aus dem Hut zaubern.
Aber wie wichtig wäre er denn, der BRF? Oder ist sonst holen wir halt einen anderen? Oder wie du
machst?
Wir haben jetzt immer irgendeinen anderen Kult dann vorn.
Ja, also und, ja, haben wir immer. War nicht immer, also muss man sagen, war in den letzten 3 Jahren auch schon mal wer dabei, der nicht so gezogen hat. Ich bin jetzt kein Profi-Scout und habe die Unterlagen und die ganzen Daten und Zahlen und Videos und was weiß ich, was alles nicht. Nur, es ist schon so, das Profil, von dem sie immer reden, das erfüllt er halt ziemlich gut. Das muss man schon sagen. Und wenn sie sich gemeinsam, also der Schicker und der Ilzer, so committen auf den, möchte man jetzt aber halten, dann nehme ich an, dass sie beide mit der Art und Weise, wie er das Profil erfüllt, sehr zufrieden sind. Und dass sich beide auch relativ sicher sind, dass man so ganz zack, zack aus dem Hut gezaubert einen, der das Profil so genau wieder erfüllt, nicht zur Hand hätten für die von uns freiwillig bewegbaren Euro-Millionen. Und vielleicht liegt es auch daran. Ich meine, was ich mich schon frage, ist, dass wo halt eine eventuelle Preisgrenze für einen Micah Beerus liegen würde. Das letzte Mal ist es ein bisschen so andiskutiert worden, dass man über die 3 weiter hinausgehen wollen würde. Woanders hat man auch schon gehört 4. Da beginne ich mich dann irgendwann zu fragen, ob das wirklich die richtige Menge Geld für Micah Beerus ist. Aber schauen wir mal, was passiert und ob vielleicht entscheidet er sich eh dagegen und dann braucht man die Diskussion eh nicht führen, dann muss man eh woanders suchen.
Ich denke mal, dass man einen Stürmertyp wie ihn schon finden würde. Ich finde, eines seiner Assets ist einfach, dass er als Typ offenbar in dieser Mannschaft wahnsinnig gut funktioniert. Also er ist tatsächlich nur sehr kurz da gewesen in dieser Meistersaison, war aber sofort gefühlt einer, der immer da war, auch wie er mit den Kollegen war und wie er offenbar aufgenommen wurde. Und das dürfte ein Kabinenspieler sein, wie man so schön sagt. Also ich glaube, dass der für den Spirit nicht unwichtig ist. Und deswegen denke ich mir, Profil ja, eh, passt, findet man vielleicht auch einen anderen. Vielleicht findet man aber nicht nochmal so einen coolen Typen. Also ich fände es gut, wenn er bleibt.
Ja, ja, nein, ich hab auch nichts dagegen. Ich frage mich, wo ist die zeitliche Grenze, das zu entscheiden? Und wo ist die Geldgrenze, wo man sagen muss, jetzt tut es dann schon richtig weh. Aber das werden die Herren schon richtig meistern. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das schaffen, auch ohne unsere Hilfe.
Genau. Genau. Deswegen kommen wir jetzt zum Leihhansch.
Zum Leihhansch, Maschi.
Genau. Kels Kerpen ist nach Auskunft von Andi Schicker, also es hat nicht so gelungen, es wäre das ganz fix, dass er zum Meisterschaftsbeginn im Tor steht, oder? Also der Golidas von Lok Moskau war jetzt zwar offenbar nicht der, der es werden wird, aber sie sind auf der Suche nach einem Torhüter, weil sie eben nicht wissen, ob Kels Kerpen gleich den Kasten sauber halten kann. Ist tatsächlich offenbar ein langwieriges Thema, diese Knieverletzung.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Mein Kreuzbandriss ist nie ganz ohne und wenn du 4 Meter groß bist, ist der Hebel im Knie wahrscheinlich nicht gerade klar. Also das kann ich mir alles gut vorstellen. Und er war ja angeblich schon mal einen Hauch weiter im Training und ist jetzt wieder vorsichtshalber ein bisschen zurück und ohne Kontakt und so, haben wir jetzt gehört. Ist eh gut, Vorsicht, nicht, dass er sich nochmal wehtut, alles spitze. Die Frage
mich ist. Muss ich kurz unterbrechen, mich hat es ergriffen, wie er bei der Meisterfeier plötzlich die Leute auf der Schulter umeinander tragen angefangen hat. Da habe ich mir gedacht, jetzt tu den an wie mit deinem Knie.
Ja, also ich habe keinen Kreuzband gehabt, ich habe nur Meniskus gehabt und mir haben sie halt ganz lang gesagt, ich darf nicht schwer heben oder so, aber anscheinend ist der Brassi nicht so schwer, ich weiß es nicht. Was ich sagen würde, ist, die Frage ist halt auch, wie moderiert man das jetzt in Richtung der Potenzial-Torhüter Bignetti und Maric und so und muss man beim dritten schnell helfen, wie heißt der?
Elias Lorenz.
Danke, Lorenz. Das muss man auch irgendwie moderieren, dass man jetzt für die Interimszeit und man weiß nicht genau, wie lang das ist und vielleicht sind es unter Anführungszeichen nur ein paar Bundesliga-Wochen, aber dass anscheinend auch für die paar Bundesliga-Wochen keiner von die Youngsters reicht, zumindest jetzt klingt es gerade danach. Ich weiß nicht, wie ich das finden würde, wenn ich Bignetti, Lorenz oder Maric hieße.
Es ist bitter, vor allem es hat ja, erstens traut man ihnen nicht einmal die paar Runden zu, die es braucht offenbar, bis der Skerpen wieder ganz fit ist. Man traut ihnen auch offenbar nicht zu, in einer Saison mit 3 Bewerben wieder als Backup ausreichend gut zu sein. Das heißt, man sucht tatsächlich trotzdem wieder einen Torhüter, obwohl man diese 3 als Potenzial-Torhüter eigentlich ausgewiesen hätte. spricht jetzt nicht dafür, dass einer von denen jemals Einzeltormann bei uns werden wird.
Es wird auf jeden Fall noch eine Zeit dauern. Da würde mich ja brennend interessieren. Wir werden es nie ganz auflösen, weil der eine wird es wegmoderieren und der andere redet nichts vor dem Mikro. Ob Stefan Loch oder Christian Ilzer derjenige ist, der sagt, ich will da auf jeden Fall noch einen anderen Goalie haben.
Also ja, das werden wir nie ganz auflösen, weil der eine eben nicht spricht und der andere über den dann nicht sprechen wird, der nicht spricht. Mhm. Ich weiß nur von Andi Schicker und von einigen anderen aus dem Staff, dass das Wort von Stefan Loch ein riesengroßes Gewicht haben soll im Ohr vom Sportdirektor. Also es ist jetzt nicht ganz von, und das war auch angeblich in der ganzen Causa Siebenhandel so, dass Stefan Lochs Meinung da sehr, sehr wesentlich war für diesen Wechsel zu den neuen Torhütern, beginnend mit Afa Okonkwo. Mhm. Also das ist das, was man hört, klingt jetzt nicht unplausibel. Ganz genau wissen werden wir es nie, weil er spricht weder mit uns noch mit irgendeinem anderen Publikationsformat, welcher Art auch immer.
Mhm. Ich verstehe ja im Nachgang dieses Switches zum neuen Tormann-Profil, also Hochwehr-Gartenhaus, und verstehe ja, dass man dann Bignetti geholt hat, weil der ist ja 1,96 oder so. Ne? Mhm. Dennoch verstehe ich natürlich die Personalien Maric dann nicht so, weil der ist von 1,96 gleich, also fast so weit weg wie. Und Lorenz ist auch kein Riese. Also von dem her, das wundert mich dann ein bisschen.
Der Lorenz ist so in der Mitte, Maric war halt einfach schon da. Und ich glaube, der war ja tatsächlich schon da vor dem Stefan Loch und so weiter. Und hat halt von denen die meiste Erfahrung und ist am meisten an Profifußball herangeschnuppert gewesen bis jetzt. Deswegen war er, glaube ich, der Zwarer einfach jetzt. Aber ich glaube, dass von den, das ist natürlich jetzt bitter, das so zu sagen, aber ich glaube, dass der die allerwenigste Aussicht darauf hat, Einzeltormann bei Sturm zu werden, wenn es denn tatsächlich eine interne Nachbesetzung irgendwann gibt. Vom Profil her, solange die Leute am Werk sind, die jetzt am Werk sind, kann es eigentlich nur Bignetti sein. Mhm. Der hat mir aber in der Zweier letzte Saison, wo ich ein paar Spiele doch gesehen habe, nicht wirklich überzeugt.
Ja, wobei ich Bignetti nicht an dem, was er in der Zweier letzte Saison gespielt hat, judgen möchte, weil mit der Abwehr davor schaust als Goalie wahnsinnig flott geschissen aus. Also das, bewerte ich dann heuer.
Genau, machen wir das so.
Genau.
Stichwort Zweier.
Ja.
Haben wir ja mit dem Andi jetzt auch geredet, oder ich in dem Fall. Mhm. Und es ist ja eben, um nochmal anzuknüpfen an die Janscher-Geschichte, es ist einfach tatsächlich der Plan, dass man jetzt da, dann auch mit Malic, der kommen wird aus Ried, dass man da tatsächlich entwickeln will und wie bei Kamara, wie er das Beispiel immer wieder gesagt hat, dann schaut, ob jemand nach oben kommt, der tatsächlich in der Lage ist, sofort mitzuhelfen. Und das ist jetzt der Weg, den man gehen will, ist auch so zu akzeptieren und ist sicher aus Businessmodell-Sicht der richtige Weg, wenn wir jetzt wieder bei der hässlichen Fratze des modernen Fußballs sind.
Ja, also vom Businessmodell her braucht man nicht diskutieren. Das ist das einzig Ertragreiche, was wir da hinstellen können. Und wir haben auch das Scouting-Netzwerk dafür, oder die Scouting, den Scouting-Prozess, nennen wir es mal so, dafür, weil das Netzwerk haben wahrscheinlich hier alle, den Prozess dafür und ein gewisses Händchen. Und das ist halt jetzt auch ein Asset, dass wir das können. Und daraus machen wir jetzt halt Geld. Man muss eh sagen, jetzt haben wir eh schon eine Zeit lang mehr kein Geld aus diesem Asset gemacht. Jetzt wird es wahrscheinlich eher mal ein bisschen wieder Zeit, dass man da, dass es da ein bisschen klingelt. Weil, ich meine, jetzt kommen zwar die Champions League-Millionen, aber wir wissen auch, dass unser Betrieb nicht gerade günstiger geworden ist in den letzten 12 bis 24 Monaten, auch mit den ganzen Vertragsverlängerungen, die da so hereingeflattert sind und uns alle freuen und über die wir alle happy sind. Im Regelfall kosten die auch Geld. Gerade einmal die vom Hirli ist wahrscheinlich günstiger geworden. Und darum, das Geld muss irgendwo her. Und der Cashflow ist noch nicht höher. Das wäre jetzt eine Überleitung zum Stadionthema, aber das lassen wir jetzt noch. Der Cashflow ist noch nicht höher, also muss die Kohle irgendwo anders her. Wenn man noch Geld für Infrastrukturprojekte haben will, muss man regelmäßig aus dem Kader was rausverkaufen mit Gewinn.
Und es ist ja, und ein gewisser Teil dieser Strategie ist ja auch aus der aktuellen Situation heraus geboren, weil aus der Akademie, ja, wie der Andi selber gesagt hat, momentan tatsächlich nicht wirklich viel nachkommt. Er beschreibt das recht höflich auch mit schwächeren Jahrgängen und so weiter. Es gab auch schon Gespräche mit ihm, die ein bisschen länger her sind, wo er das ein bisschen expliziter formuliert hat, dass das momentan einfach nicht reicht, was aus der Akademie kommt. Und Es ist ja offensichtlich so, dass es nicht reicht, weil damit kannst du keine Zweitligasaison bestreiten. Und wenn du das nicht kannst, musst du eben anders auffüllen. Was ich durchgehört habe, er hat sehr höflich formuliert, dass diese Kooperation mit dem Steirischen Fußballverband eh gut funktioniert und dass das alles ganz Dings ist. Aber ich glaube und ich behaupte jetzt einfach, dass wenn wir dieses Trainingszentrum hingestellt haben, das jetzt gerade im Beginn ist, dass wir allalong eine eigene Akademie betreiben werden, weil ich glaube, das sollte Andi Schicker da noch da sein oder auch jemand anderer dann, das lieber selbst in die Hand nimmt und sich die eigene Akademie hinstellt, wenn er die Möglichkeiten dazu dann hat, mit der Infrastruktur dazu und so weiter.
Ja, du hast halt personell eine andere Gestaltungsmöglichkeit und da in den letzten Jahren bei Sturm eigentlich recht viel kluge Menschen gerade im sportlichen Bereich erfunden worden sind, könnte ich mir vorstellen, dass man das für eine Akademie auch schafft und da gute, kluge Köpfe und Köpfinnen, ich weiß nicht, darf man nicht gendern, aber damit ich nur klar mache, ich denke ja auch an Damen, in die Akademie holt und wenn man das dann selbst entscheiden kann und dann selbst zahlt und tut, dann ist man halt schneller und schlagkräftiger und vielleicht auch entscheidungsfreudiger. Also wenn man da immer einen Partner an der Backe hat, der sich vielleicht penibler an irgendwelche Beschlüsse halten muss.
Bestimmt sogar.
Vorsichtig formuliert.
Aber Stichwort Trainingszentrum noch. Er hat jetzt erklärt, noch ein bisschen im Unterschied zu kurz nach dem Meistertitel, wo man noch recht sicher war, dass man gleich die größere Variante umsetzt. Das spielt jetzt aus Grundstücksgründen offenbar nicht. Wir werden nur 3 Plätze kriegen jetzt einmal in der ersten Ausbaustufe mit Option auf 2 mehr. Das ist irgendwie dann doch dünn, oder?
Ja, zu viel ist fix nicht. Ich meine, er weiß eh, wo wir da kritisieren und hat dann gesagt, aber es ist zum Stand jetzt einfach plus 3 Plätze. Völlig richtig, gut gerechnet, Herr Sportdirektor. Dem dürfen wir unsere Sendung, ich habe die Nummer gerade nicht parat, knapp vor 100, mit Marielle El-Sherif entgegenhalten, mhm. Wo wir erfahren haben, dass also 2 Kunstrasenplätze und 3 normale Plätze wären schon irgendwie super, aber halt auch als Minimum und so. Also sagen wir mal so, aus Sportlerinnen-Sicht sieht das etwas anders und wenn man wirklich überall so platzen, wie man angeblich platzen, dann müsste man wahrscheinlich nachhaltig gesehen danach trachten, tendenziell jetzt einen Platz zu viel zu bauen. Aber ja, das mit den Grundstückspreisen kann ich mir schon auch vorstellen, weil wenn man jetzt weiß, wo da knallt Sturm mit der Trainingszentrum hin, dann wird die Nachbarwiese wahrscheinlich allein deshalb schon mal teurer, weil die könnten ja noch einen Fußballplatz bauen wollen.
Ja, und man weiß auch, weil es überall steht, wie viel man schon nur Startgeld für die Champions League kriegt. Das heißt, die wissen alle, dass Sturm den Grund auch kaufen kann, auch wenn er viel kostet.
Mhm. Genau.
Ja, ist natürlich in dem Fall dann die Geißel des Erfolgs, die man dann mitkauft. Aber gut, wir hoffen, dass man dieses Grundstück irgendwie erwerben wird dürfen und dass man dann noch 2 Plätze dazu kriegt, damit das ist übrigens Volume 99, es war genau die vor 100.
War es genau die vor 100? Okay.
Genau, wo die Damen erklärt haben, was sie gerne hätten, was jetzt nicht ganz in der ersten Ausbaustufe kommen wird. Was mich positiv überrascht hat, ist, wie schnell das Ding dann tatsächlich steht und betriebsbereit sein soll. Das ist ja dann doch wirklich schon absehbar jetzt.
Ja, also ja, geht dann flott. Man muss natürlich sagen, so ein funktioneller Zweigeschossbau, der keinen Architekturpreis gewinnt, sondern funktionell ist, und in den Betriebskosten nicht zu hoch, der ist recht schnell hingezimmert von der Borger. Also das geht ratzfatz, haben die da sowas hinbetoniert. Und Plätze bauen ist jetzt auch kein Rocket Science. Ne? Wenn sogar das Stadion in Graz binnen 3 Tagen Rosen tauschen kann, dann kann ein eigenen Platz bauen auch nicht so schwierig sein. Also ich weiß nicht, wie es geht, aber ich stelle es mir einfach vor, das gibt es kundige Menschen, die das flott können. Und wenn man denen genug Euros einwirft, dann machen die das auch in einer flotten Zeit. Also das finde ich jetzt dann, wenn einmal alles unter Dach und Fach ist, nicht mehr so unrealistisch und freut mich, weil das ist, wie du richtig gesagt hast, das fühlt sich jetzt in den Zeitdimensionen, in denen wir in Graz denken, schon richtig absehbar an, wenn man hört 26.
Ja eben, es ist ja möglicherweise auch unsere Perspektive, weil wir sind einfach Kummer gewohnt und deswegen freuen wir uns, wenn 2026 irgendwo jemand trainieren gehen darf.
Ja, genau. Woanders würden sie lachen.
Genau. Weil die tun es jetzt schon auf solchen Plätzen.
Genau, jetzt waren wir schon bei der Infrastruktur.
Nein, wir müssen nur 2 Dinge besprechen aus diesem Gespräch.
Ja,
eh. Sind wir eh schon bei der Infrastruktur? Ja, Klagenfurt gehört eh auch zum Thema Infrastruktur.
Drum meine ich, ja, das hätte eine Überleitung sein sollen, aber war gut getante.
Aber ich verkackt, Entschuldigung.
Macht nichts. nicht so schlimm.
Ist es, glaubst du, ein Thema, dass man nicht zu Hause Champions League spielt, aufgrund dessen, was der Herr Jochum meint? Der Andi hat das ja ziemlich weggewischt.
Ja, also ich glaube nicht aufgrund dessen, was der Herr Jochum meint. Ich glaube, das mit dem Reisen, ja, verstehe ich schon, draus hin, draus her. Champions League wird da draußen nochmal viel größer, ist organisatorisch viel mehr Aufwand, bliblablub, glaube ich alles. Ist für einen Club als Organisation sicher ein neues Level an Belastung. Für den sportlichen Teil unseres Zirkuses ist das wurscht, glaube ich. Weil die kennen 3 Jahre Euroleague-Reisen auch und mit Verlaub nach Portugal fliegen oder so ist ein anderes Thema als über die Backumi. Und ich glaube, da kommt schon zu Pass, dass wir in dem Stadion, wenn wir spielen, eh immer gewinnen. Mhm. Dass wir Fans uns, glaube ich, mit der Bude auch schon ganz gut angefreundet haben, ist halt jetzt so. Man kann es jetzt eh nicht ändern. Natürlich wäre es cooler, wenn du zu Fuß ins Stadion gehen könntest und die Kicker einfach nur aus dem angestammten Hotel mit dem Bus 20 Minuten ins Stadion geführt werden und in ihrer eigenen Hütte spielen. Braucht man gar nicht reden. Nur, das ist einfach vom Tisch. Und das jetzt als Belastung aufzubauen, ja, für die Organisation Sturm Graz fix. Ich wünsche Bruno Hütter schon ganz viel Vergnügen und Martin Ehrenreich. Also denen in einem Herbst will ich fix nicht haben. Aber ich glaube, für den sportlichen Tross ist das recht Bödel, glaube ich.
Und die Kindsväter können besser ausschlafen, wenn man am Vorabend schon anreist hat oder durchklingen lassen. Wahrscheinlich meint er auch sich selbst.
Ich glaube, da hat er nur sich selber gemeint, aber
ja. Ich glaube, er meint den Gregi hauptsächlich, weil der hat den kleinsten Säugling daheim.
Ja, maybe. Also,
ja, aber das wissen wir aus eigener Erfahrung, dass es manchmal nicht so schlecht ist, dass man dann, wenn man einmal allein schläft, oder? Ich kann mich schon erinnern, dass das manchmal dann die Dienstreise gar nicht so übel war.
Ja, ist immer die Frage, was dann nach der Dienstreise kommt, aber ja.
Hey, das aber zumindest, was denn, wenn man im Moment lebt, ist es dann gerade nicht so schlecht.
Nein, völlig richtig. In meiner Welt reist er zu einem Champions League-Spiel sowieso noch einen Tag vorher, aber sei es wie es sei, passt schon.
Der Janscher hat erzählt, in Asien in der Champions League reist man 3 bis 4 Tage vorher an, weil es so weit ist.
Ja, weil sie sonst auch nichts zum Tun haben. Also, muss man auch sagen. Ne? Also,
Kulturprogramm.
Die spielen halt dann nicht Liga.
Ja,
genau. Kann man so auch machen. Ne?
Eins haben wir noch.
Ja.
Aus diesem Blog. Also ich bin jetzt gewillt zu glauben, dass der Trainer nicht außergewöhnliche Umstände erleben wird und doch den Verein noch verlässt, oder? Dafür ist schon spät.
Ja, da bleibe ich bei dem, was ich gegen Ende der Saison schon gesagt habe. Ich glaube, wenn etwas kommt, dann muss das etwas sein, das zu ihm als Typ so emotional super dazu passt, das im deutschsprachigen Raum ist und wo er eine adäquate Chance sieht, die so interessant ist wie Champions League spielen. Und das wird jetzt kein anderer Champions League-ist sein, das könnte maximal eine Mannschaft sein, die mit einem spannenden Kader und mit einer gewissen finanziellen Feuerkraft in der Europa League spielt. Das würde ich mir schon noch vorstellen können, dass er sagt, okay, das ist vielleicht eine super Chance bei einem Verein, wo du da weißt, dass du deinen Fußball etablieren kannst, weil der Kader nicht komplett anders gedacht ist, wie das, was du an Kaderpersonal brauchst. Ich möchte anmerken, ich habe nicht Spielermaterial gesagt.
Ne? Dazu merke ich jetzt an, der ZDF-Experte Kramer sagt permanent Spielermaterial und wird auch on-air dort im ZDF gemaßregelt, dass er das nicht soll.
Ja, Per Mertesacker auch und der lacht dann immer, wenn der Bayer ihn darauf hinweist. Ne? Ja, aber gut.
Der heißt der Bayer? Der ist doch Bomber, oder?
Hat er nicht Bayer? Ist ja wurscht. Wenn ich glaub, der Mensch Bomber. Mit dem... der hauptberufliche Mikrofonhalter ihn darauf anspricht. Ne?
Katrin Müller-Hohenstein.
Dann lacht er immer nur, der Herr Mertesacker. Und also ich glaube, wenn er wohin geht, wo das Kaderpersonal jetzt schon so ist, dass man da seine Idee Fußball spielen könnte und man noch genug Feuerkraft hat, dass man das noch besser ausbauen könnte, finanzielle Feuerkraft meine ich, und in der Europa League spielt, dann hätte ich mir das vorstellen können. Von so wem scheint kein Angebot gekommen zu sein.
Und jetzt kommt auch keins mehr, weil die Vorbereitung beginnt ja allerorts schon, oder?
Und ich glaube, dass jetzt auch theoretisch keins mehr kommt. Und somit überall dort, wo ich mir vorstellen hätte können, dass er vielleicht hingeht, ist man im Regelfall beim alten Personal auch geblieben. Weil ich hatte ja so ein bisschen meine Bedenken, Frankfurt, Dino Topmöller, dass die nicht mehr happy sind mit Topmöller-Fußball. Und der Kader, den die dort haben, der könnte schon so einen Durchzugsfußball à la Ilzer auch spielen, weil der hat ja beim Topmöller, dieser Kader, gerade erst gelernt, wie man wieder Ballbesitz, mehr Ballbesitz spielt. Und also das wird schon zusammenpassen und da würde, glaube ich, der Verein ganz gut zum Christian Ilzer passen und umgekehrt. Und in Hessen würde man ihn wahrscheinlich und in Honigtags gerade noch verstehen. Also das hätte ich mir gedacht, passt schon, nur die machen null Anzeichen, dass da irgendwas passiert. Und ja, also wüsste ich jetzt
dann
nicht.
Dann bleibt er noch ein paar Jahre in Graz und dann wird der Teamchef nach Rangnick, da brauchen die den Fußball auch nicht verändern im Nationalteam. Weil das ist schon, auch die Spielerinterviews nach dem Spiel, was man jetzt zum Beispiel jetzt gerade vorher gesehen hat, die reden die gleichen Dinge wie die Ilzer-Kicker. Das Wesentliche ist die Intensität, das ist da genau der gleiche Sprech und es schaut da ziemlich genau gleich aus und der Spieler Brass zum Beispiel funktioniert unmittelbar sofort in diesem Fußball. Also da merkst du schon, dass das eine gewisse Ähnlichkeit hat.
Ich fand, dass der Spieler Brass heute besser funktioniert hat als der Spieler Mwene vorher, aber das mag auch am Gegner gelegen haben. Genau. Ja, dann wären wir mit dem Part auch durch, oder?
Genau, jetzt kommt wieder das, was ein bisschen weniger lustig ist normalerweise.
Ja, genau, das mit dem netten Einspieler, den der Andi Derler so gern hat.
Genau, den müssen wir dann das nächste Mal wieder machen, weil den haben wir beide nicht parat, den hat nur der Andi.
Ah, okay.
Wir müssen ihn jetzt dazu denken.
Unique in Derler-Händen, okay, gut.
Genau, spielt ihn immer eigenhändig unmittelbar ein.
Mhm, okay, na gut, dann tun wir uns auch auf die Handys.
Aber es kommt halt nichts Schlimmes zumindest. Es kam dazu, dass wir, ich habe ein Gespräch mit dem Thomas Teppich geführt diese Woche.
Wie kam es dazu?
Da ging es um was anderes, da ging es um ein Buch und alles Mögliche.
Ah.
Und ich habe ihn dann beiläufig gefragt, wie es denn eigentlich mit den Sicherheitsumbauten aussieht, die ja vorgesehen sind und in einem Katalog gesammelt wurden und die wichtig sein sollen für die nächste Saison, auch Stichwort GRK und so weiter. Und er hat gesagt, ja, die Stadt sagt immer, es ist alles im Plan und das wird alles klappen, er weiß aber nichts dazu, bis jetzt hat keiner irgendwas gemacht. Und habe mich auf das Büro Eber verwiesen und er hat mir dann nebenbei noch erzählt, dass die Drehkreuze, die Mannshohn, wie man so schön sagt, für die Europa League fertiggestellt wurden nach dem letzten Europacup-Heimspiel, letzte Saison. Und jetzt hat er natürlich ein bisschen Sorge, dass das in dem Fall auch so sein wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe im Büro Eber angerufen und den Herrn Büroleiter dortig aufgefunden, Stefan Herzog, und habe ihn dazu befragt mit dem Hinweis, dass Sturm eigentlich nichts Genaues nicht weiß. Und der soll mir bitte erklären, wo der Stand der Dinge dieser Umbauten ist. Und er hat das dann tatsächlich hervorgekramt aus seiner Schreibtischschublade und hat mir vorgelesen, wie das ausschaut. Und zwar so, das ist jetzt ein kurzer Bericht. Diese Sicherheitsumbauten laut Katalog im Stadion werden in 3 Stufen umgesetzt. Und zwar eine bis August ist gleich der Saisonbeginn, die wichtigsten und die wesentlichsten. Dann eine Ausbaustufe im Dezember, wo das nächstwichtigere kommt. Und dann eine letzte im Februar, wo dann der Rest gemacht wird, der in dem Katalog steht. Ich werde es jetzt nicht alles vorlesen, was da steht, aber im ersten Teil geht es halt darum, dass man den Auswärtssektor vom GRK ordentlich hinkriegt, so dass er den Standards entspricht. Die Nordkurve wird, also das betrifft uns, eine Glasabgrenzung zu den Sektoren 8 und 14 bekommen. Und es gibt dann so mobile Absperrungen hinter dem Südbereich zwischen Liebenauer Eishalle und dem Eckenberg und dem Auswärtssektor vom GRK und Polizeimaßnahmen und so weiter. Und im Dezember kommen dann die neuen Drehkreuze. Und zwar zuerst beim GRK. Portaldrehkreuze nennt sich das. Das sind diese modernen Drehkreuze, die es zum Beispiel bei Rapid jetzt gibt und so. Und dann gibt es Rollstuhlplätze im GRK-Sektor.
Rollstuhlplätze,
die haben bis jetzt keine, so wie unsere, sondern die müssen die erst errichten, weil die eben einen neuen Fansektor dort jetzt quasi erst bauen. Und dann gibt es dort auch ein Vorsängerprotest und Fahnenthalterung für die GRK-Fanszene. Und es gibt wesentlich möglicherweise im Auswärtssektor dann einen Notausgang für die Gastro, weil die waren ja, wie wir alle wissen, damals eingekesselt von den Feyenoord-Hooligans. Und es gibt, lustiges Detail, fixe Abfallbehälter, das heißt, welche, die man nicht werfen kann. Die werden dann auch dort gebaut.
Sehr gut.
Und was für uns wichtig ist zum Beispiel, kommt erst im Februar, nämlich die neuen Portaldrehkreuze für die Nordkurve, die unsere Eingangssituation dann verbessern sollten, weil das haben wir mit Thomas Teppich besprochen. Er hat gesagt, ja, Ihnen ist da bis auf eine gewisse Kleinigkeiten sind Ihnen da die Hände gebunden, weil es eben diese modernen Zugangsmodalitäten nicht gibt und Sie können dann beim Anstellen machen, was wollen, solange die Drehkreuze und das Eingangsszenario so ist wie jetzt, wird es immer scheiße sein. Und diese neuen Drehkreuze für die Nordkurve, also auf beiden Seiten, kommen dann im Februar nächstes Jahr. Das heißt, das haben wir dann erst in der Frühjahrssaison 24, 25, dass uns das was bringt. Bei dieser Ausbaustufe kommt dann auch das, was wir in der Nordkurve haben, nämlich ein Steh-Sitz-Platz-Wechselsystem für den GAK-Fansektor. Das passiert erst dann, bis dorthin müssen die vor die Klopfsessel stehen dort. Und das hooligansichere WC und eine neue WC-Anlage am Stadionvorplatz soll auch kommen. Interessantes Zusatzdetail noch, für den Auswärtsbusparkplatz und alles, was da hinter dem Auswärtssektor ist, hat die Stadt ein Grundstück von irgendeinem baufälligen Haus angekauft, planiert das eben noch diesen Sommer und damit der Auswärtsbus oder die Auswärtsbusse, je nachdem wer mit wie viel Leid kommt, Platz zum Stehen haben, solange das Spiel läuft. Alles das, was da jetzt gesammelt wurde, bis ein paar Kleinigkeiten habe ich jetzt weggelassen, sollen dann laut Herzog alle Maßnahmen sein, die in dem Katalog gesammelt wurden, gemeinsam mit den Clubs. Also das ist einmal die Ankündigung, jetzt braucht es nur noch die Umsetzung.
Also nur noch die Umsetzung klingt eh schon wie eine Drohung. Ja, ist ja eh nicht nichts zum Tun, wobei jetzt natürlich auch nichts nach Raketenwissenschaft klingt. Was eine hooligansichere WC-Einheit ist, ja, das müssen Sie sich, glaube ich, noch überlegen, weil ich habe gehört, die von uns schon früh geforderte Schiffrün ist ja nicht statthaft, weil da hat die UEFA was dagegen. Es geht ja nicht, dass in einem Auswärtssektor schlechtere Toilettenanlagen installiert sind als wie in einem anderen Sektor.
Genau, weil auch der Auswärtsfan soll nicht dem Nebenan auf die Hand brunzen.
Ne? So hat es die UEFA geschrieben, sehr schön, gefällt mir gut. Also, ne, da finde ich die Formulierung Hooligan sicher einmal eine Frechheit, Punkt 1. Das heißt,
der Herzog hat auch gesagt, er weiß noch nicht genau, wie das aussieht. Da gibt es erst Pläne und Entwürfe, aber es soll zumindest gebaut werden.
Okay, super. Also wir brauchen zuerst einmal eine Idee, was wir bauen, aber es wird gebaut. Schön, gefällt mir gut, klingt schon wieder sehr nach Graz. Aber was soll man dazu noch sagen? Das mit diesem Grundstück, dass das da wegreißen, das wissen wir jetzt schon länger. Das haben wir ja schon zwei, dreimal gehört. In Ordnung, dass die Eingangssituation für die Nord erst dann besser gemacht wird, wenn alles andere fertig ist, weil es nicht so wichtig ist anscheinend, wie lange wir anstehen. Ja, das ist auch ein Zeichen von Wertschätzung, aber bitte, soll so sein. Oder mangelnder Wertschätzung eigentlich. Aber wir werden schon noch ein halbes Jahr aushalten, dass wir uns eineinhalb Stunden anstellen, damit wir da rein dürfen. Und ja, sonst kann ich zu dem Part nicht viel sagen. Jetzt im Moment fällt mir aber ein, was wir bisher bei unseren ganzen Besprechungen von Champions League und Klagenfurt nicht besprochen haben, ist, dass wir das den Verein vorher noch fragen müssen, wie das Einlasskonzept für Champions League in Klagenfurt eigentlich ausschauen wird, weil das Desaster vom Cup-Finale werden sie hoffentlich nicht viermal dann wieder aufführen.
Das ist ein guter Punkt und das hoffe ich auch. Die Frage ist, wer für das verantwortlich ist, ob das dann die Klagenfurter Stadionverwaltung sein wird oder Sturm.
Ja, das musst du ihnen einfach wegnehmen, wenn das die Klagenfurter in ihrer Verantwortung haben, musst du ihnen wegnehmen. Weil dass die das nicht kennen, gemeinsam mit dem ÖFB, das haben wir jetzt schon zweimal gesehen.
Haben sie vielfach bewiesen, nicht nur bei Fußballspielen, was man so hört. Genau. Also ich war noch kein Konzert im Klagenfurter Stadion, soll aber um nichts besser sein.
Ja, und dann musst du ihnen auch wegnehmen und musst die Lösung anders basteln, weil so kann es nicht gehen.
Gut, ich hoffe, dass die Gruppe Teppich, Hütter und Co. da das Zepter in die Hand nimmt sozusagen, weil das wäre natürlich bei 4x30.000 eher uncool, wenn wir da wieder so umeinander tun.
Ja, ich hoffe, sie haben eine Awareness dafür und wenn wir die nicht demnächst feststellen, werden wir die bei ihnen schaffen, glaube ich.
Wir werden das jedenfalls jetzt, wir haben das jetzt notiert.
Entschuldigung, dass mir das jetzt so spät einfällt, aber es ist mir gerade jetzt eingeschossen.
Ja, das passt echt. Das ist ein Thema, das wir jedenfalls noch ansprechen werden müssen, weil es wird ja noch oft genug um Klagenfurt und diese Fahrt dorthin gehen, bis wir dann tatsächlich fahren.
Genau.
Also werden wir nehmen. Ansonsten ist halt zu hoffen, dass die das tatsächlich hinkriegen. Lustiges Detail nur dazu. Es gibt ja am Freitag, gibt es glaube ich den Rahmenspielplan für die Bundesliga. Also was ist das dann für ein Datum? Prüfen wir kurz, 28. Juni oder so. Und ich habe schon gehört von mehreren Seiten, dass die Bundesliga durchaus darauf hingewiesen wurde, ob man bei der Auslosung nicht ein bisschen drauf schauen könnte, dass das Grazer Derby nicht unbedingt bei den ersten drei Spielen dabei ist. Also da hört man schon, dass da eventuell ein bisschen was anderes vorgelost wird, sozusagen, damit man ein bisschen mehr Zeit gewinnt für die Maßnahmen, die wir gerade da versucht haben aufzuzählen.
Ja, ja, also muss man dann eh hoffen.
Da, ja, schauen wir mal.
Da regiert die Hoffnung sozusagen.
Sonst wird es halt ein Chaos, das haben wir jetzt auch schon gewohnt.
Sonst regiert, wenn die Hoffnung verloren hat, regiert dann wieder das Chaos, genau. Ja, sind wir mal positivistisch. Heute hat Österreich Holland geschlagen, da können wir auch positiv gestimmt sein, oder?
Genau, Österreich hat Holland geschlagen, die KPÖ kann ein paar Stadionumbauten schaffen. Hoffen wir jetzt einfach einmal.
Ja, genau. Und in Klagenfurt lernen sie noch, wie das mit den Absperrgittern beim Eingang geht.
Ja, die Frage ist, was die größere Sensation ist, aber das schauen wir. Das besprechen wir dann, wenn wir die Fakten am Tisch haben.
Genau, das werden wir dann erleben.
Ansonsten war es das, glaube ich.
Mhm. Ja, du, wenn es das war, von deiner Seite.
Ja, ich glaube, ich habe fertig.
Haben fertig. Ich habe, glaube ich, auch nichts mehr zu sagen. Habe jetzt am Schluss noch dieses unnötige Schleifchen mit dem Stadioneinlass in Klagenfurt drauf gemacht. Aber wenn das so ist, dann darf ich im Namen von Black FM herzlichen Dank beim Team von Das Pod sagen für den technischen Support bei dieser Sendung und wie immer großes Danke für euch und eure Zeit und fürs Zuhören. Kritik und Lob und alles nehmen wir sehr, sehr gerne entgegen und auch, was ihr über die Themen in den Sendungen meint, auf unserer Facebook-Seite oder auf Instagram. Wir freuen uns natürlich unglaublich über 5 Sterne in der Podcast-App eurer Wahl. Ne? Lasst ein Abo da und dort die Glocken anklicken, damit ihr immer wisst, wann wir eine neue Sendung rauswuchten. Das freut uns auch sehr. Und auf blackfm.at/unterstützen könnt ihr uns auch nachlesen, wie man uns unterstützen kann. Gibt seit unserer 100. Sendung eine kleine Spendenkontonummer. Vielen herzlichen Dank im Vorhinein. Ja, also die EM läuft noch ein bisschen weiter. Wir haben alle verordnete Jubelstimmung im Lande. Die Herren rund um den Herrn Rangnick, Zitat Stefan Hirländer, haben es geschafft, dürfen im Achtelfinale noch mitspielen bei diesem Turnier. Mal sehen, wer da auf uns zukommt und wie lang Alex Brass sozusagen noch seinen Sommerurlaub vor sich herschieben muss, bevor er dann hoffentlich wieder zu uns zurückkommt, weil momentan wird er ja gefühlt mit jeder Einsatzminute im Nationalteam 1 Million teurer. Ihr seht schon, auch wenn das Nationalteam das bestimmende Thema ist, es gilt für uns immer und überall alles für die Schwarzen. In diesem Sinn wünschen wir euch, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend, aber auf alle Fälle bis bald bei
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.